Was für starke Aussagen. Gott, du bist größer. Und das Lied von Albert Frey, seit es das Lied gibt, ist es ein Lied für mich. Gott liebt mich, obwohl er mich kennt. Eine ganz starke Sache. Ich freue mich sehr, heute Morgen hier sein zu dürfen. Wir leben in harten und herausfordernden Zeiten. Liebe Freunde der Gemeinde, liebe Geschwister, mit sehr einschneidenden Auswirkungen auf unser ganz persönliches Leben. Erst Corona, dann der Ukraine-Konflikt, die Ukraine-Krise, bringen uns in eine Situation, die wir, glaube ich, alle nicht aushalten können oder nur schwer aushalten können. Ich jedenfalls schon. Sie zeigt uns unsere Hilflosigkeit. Unsere Machtlosigkeit. Wir müssen uns mit Dingen arrangieren oder wir müssen sie einfach hinnehmen, obwohl wir sie gerne verändert hätten. Und das Ganze schreit, die Welt schreit geradezu nach Erlösung, Befreiung, nach Hilfe und nach Orientierung. Nach einer Kraft, die uns hilft, wieder in ein normales Leben zurückzufinden. Wir wollen es gerne normal. Einschränkungen passen nicht zu uns. Es ist, glaube ich, auch ein Problem unseres Volkes, aber das ist ein anderes Thema. Das Volk Gottes, die Israeliten, haben das erlebt in vielen, vielen Jahren. So etwas, dieses Auf und Ab, Kriege, Einschränkungen, Probleme. Und ich möchte deshalb mit euch heute über Verse aus dem Psalm 105 nachdenken. Ich lese uns die Verse 1 bis 5. Der Vers 4 ist die Kernaussage dessen, was ich euch heute mitbringen will. Dankt dem Herrn, ruft seinen Namen laut aus, macht unter den Völkern seine großen Taten bekannt. Singt und musiziert ihm zur Ehre, sprecht von all den Wundern, die er getan hat. Seid stolz, dass ihr seinen heiligen Namen kennt und anrufen dürft. Von ganzem Herzen sollen sich alle freuen, die den Herrn suchen. Und jetzt kommen wir zu der Kernaussage. Ja, fragt nach dem Herrn und nach seiner Stärke. Kommt immer wieder vor sein Angesicht, sucht seine Nähe. Erinnert euch an die Wunder, die er getan hat, an die erstaunlichen Zeichen, die er geschehen ließ und an die Urteile, die er sprach. Diese Verse aus dem Psalm 105 sind überschrieben mit Gottes große Taten in der Geschichte seines Volkes. Und es geht um dieses Grundthema: So groß ist unser Gott. Aber auch Volk Gottes, erinnert euch, wie und wo Gott euch seine Größe, seine Macht und Liebe gezeigt und bewiesen hat. Mir sind beim Lesen dieser Verse zwei Dinge wichtig geworden, die ich mit euch teilen möchte. Das erste ist, was bedeutet das für uns heute hier in unserem ganz persönlichen Leben? Fragt nach dem Herrn. Viele von uns sind Väter, Mütter, Großvater, Großmutter. Meine Frau und ich, wir sind Großeltern jetzt von seit 2 Wochen 6 Enkeln. Also ich kann das schon so ein bisschen mitreden. Und wir wissen, wie gut es uns tut, wenn unsere Kinder und vielleicht sogar auch schon unsere Enkel, unser Ältester ist 15, wenn unsere Enkel uns fragen nach Rat, wenn sie zu uns kommen. Und gerade dann, wenn sie etwas älter sind, wenn sie erwachsen sind und mit ihren Sorgen oder Fragen zu uns kommen, rührt das unser Herz an. Mir geht es jedenfalls so. Ich freue mich, wenn meine Kinder zu mir kommen, die schon gut über 30 sind, dann freut mich das einfach über das Vertrauen, was immer noch da ist. Und genauso geht es Gott. Er freut sich, wenn wir zu ihm kommen. Gemeinschaft mit ihm haben und seine Nähe suchen oder unsere Fragen mit ihm besprechen. Er liebt uns so sehr, dass er darauf wartet, mit uns zusammen zu sein. Das ist manchmal, oder ich sage das lieber anders, es gibt viele Situationen in unserem Leben, wo wir uns das gar nicht mehr vorstellen können, dass Gott sich freut, mit uns zusammen zu sein. Und doch ist es so. Mir fällt auf, dass es hier nicht um die Frage geht, glaubst du eigentlich, ob es Gott gibt? Das setzt der Psalmist einfach voraus. Fragt nach dem Herrn. Was könnte das bedeuten? Für mich, nicht für irgendwen. Alles, was dich bewegt, alles, was dich freut, alles, was dich schmerzt, alles, was dich durcheinander bringen will, bring es zu Gott, dem Vater. Und besprich sie mit ihm. Wir Menschen neigen oft dazu, unsere Dinge selbst zu regeln und zu entscheiden. Selbst wenn wir nicht weiterkommen, ist es oft so, dass Gott der Letzte ist, mit dem wir das besprechen. Und ich muss zugeben, ich rede auch aus eigener Erfahrung. Das schmerzt Gott und mindert unser Vertrauen in ihn, in seine Absichten, die er mit uns hat, und bringt uns eher weg von ihm. Ich habe so überlegt, in den letzten Jahrzehnten gibt es so eine gewisse Entwicklung, gerade auch bei den Christen, dass wir uns in allen Fragen unseres Lebens immer weniger an den wenden, der uns am besten helfen kann. Freunde, Berater, Therapeuten oder irgendwelche Gurus auch in der christlichen Szene scheinen eher geeignet zu sein oder besser erreichbar zu sein, uns zu helfen als der lebendige Gott. Nichts gegen Freunde und weise Berater. Aber wenn wir einen Arzt brauchen, gehen wir doch auch nicht zum Friseur oder zum Mechaniker unseres Vertrauens. Kommen wir zu dem zweiten Punkt. Da steht, ja, fragt nach dem Herrn und nach seiner Stärke. Warum zu Gott gehen? Der Psalmist weiß es. Wenn Gott wirklich der Gott ist, den die Bibel beschreibt, dann ist er stark, dann ist er allmächtig, allwissend und er kann und vor allem, er will uns helfen. Auch weil er ein liebender, ein gnädiger Gott ist. Und auch, weil er all das schon weiß, was in uns ist, was uns beschäftigt oder sogar quält. Aber auch diese Frage bewegt uns, wie stark ist Gott denn wirklich? Und vor allem, und das ist für mich immer wieder so die wesentliche Frage gewesen, wie kann ich seine Stärke in meinem Alltag, wir in unserem Alltag erleben? Ich möchte in aller Kürze, wenn das so möglich ist, schwierig, aber möglich, etwas aus der schwierigsten Zeit meines Lebens erzählen, um diesen Gott der Stärke groß zu machen. Ich finde nicht, dass meine Geschichte wichtig ist, aber ich möchte einfach Gott die Ehre geben für all das, was er getan hat. Und ich möchte euch ermutigen, diesem Gott seiner Stärke sich anzuvertrauen. Und wenn das vielleicht manchmal ein bisschen emotional wird, seht mir das bitte nach. Es geht mir immer noch sehr nahe. Es gibt Tage im Leben eines Menschen, die man nie vergisst. Der 1.8.2018 ist so ein Tag für mich. Denn da bin ich mit sehr starken Schmerzen zu meinem Hausarzt gegangen, weil das, was meine Grundeinstellung ist, was von alleine kommt, geht auch von alleine, diesmal nicht gegriffen hat. Am Gesicht der behandelnden Ärztin konnte ich erkennen, dass es kein Muskelkater ist. Sie holte eine weitere Kollegin dazu und die sah auch ziemlich angespannt und sehr ernst aus. Und sie haben mir gesagt, wir können hier keine Diagnose stellen, aber Sie müssen sofort ins Krankenhaus. Sofort, hat sie dahinter gesetzt. Ich wurde notfallmäßig eingewiesen. Ich hatte mir das EKO ausgesucht, weil ich gedacht habe, es kann nicht schaden, wenn in der Nähe des Krankenhauses Menschen sind, die beten können. Scherz. Ich wollte, dass es meine Frau einfacher hat. Deshalb habe ich mir ein Krankenhaus in der Nähe ausgesucht. Und als ich in dieses Krankenhaus ging, durch die Tür vorne, habe ich ganz bewusst mein Leben in Gottes Hand gelegt. Ich wusste nicht, was mit mir war. Aber ich habe gesagt, mein Leben gehört dir. Ich bin noch nie ernsthaft krank gewesen, in 63 Jahren nicht. Aber ich habe Krankenhäuser aufgrund bestimmter Erfahrungen auch in meinem Umfeld gehasst. Und jetzt lag ich da drin. Ich wurde in den nächsten Stunden bis zum Abend untersucht. Eine Diagnose war wegen der mittlerweile schwierigen Umstände nicht mehr so richtig möglich. Ich wurde aufgenommen, wurde überwacht. Und am nächsten Tag war die Diagnose klar. Da ist ein darmverschließender Tumor, bösartig, der schon gestreut hatte. Und ich musste operiert werden. Der Tumor wurde entfernt, auch die metastasierenden Bereiche, soweit sie erkennbar waren, haben die Ärzte mir gesagt, haben wir erwischt. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich mich hilflos gefühlt. Ich kannte Hilflosigkeit nicht. Mein ganzes Leben war immer nur machen, nach vorne gehen, tun, Kraft haben ohne Ende. Und jetzt lag ich da, zum ersten Mal in meinem Leben auf einer Intensivstation, hing an Schläuchen, furchteinflößende Apparate um mich herum, immer Geräusche, es hat immer irgendwie gepiepst. Und das Einzige, was ich machen konnte, war, einen Knopf zu drücken. Die Leute haben da an mir gearbeitet, Dinge getan, die ich eigentlich nicht wollte. Und ich hatte keine Möglichkeit, irgendwas zu tun. Hilflosigkeit pur. Das war für mich eines der ersten einschneidendsten Erlebnisse, so etwas zu erleben. Die Narkose hatte einiges ausgelöst, es war das erste Mal, dass ich sowas mitmache. Und das war auch sehr heftig. Und so lag ich da 3 Wochen und wurde dann in einem relativ schlechten Allgemeinzustand nach Hause entlassen. Und zu Hause hat sich das auch nicht gebessert. Die Ärzte hatten eine Chemotherapie angeordnet und mir sehr empfohlen. Ich habe mich dagegen gewehrt, ich wollte das nicht. Aber meine Familie hat sich sehr ins Zeug gelegt und hat gesagt, das musst du machen. Und ich habe dem dann zugestimmt. Mein Zustand wurde zu Hause immer schlechter und dann musste ich wieder ins Krankenhaus. Da hat man mich auf den Kopf gestellt und hat eigentlich nicht gefunden, warum es mir so schlecht ging. Und in diesem schlechten Zustand sollte ich dann die Chemotherapie beginnen. Ich hatte extra die Ärztin gefragt, sagen Sie mal, macht das Sinn, dass ich in diesem Zustand so jetzt die Therapie beginne? Und die hat gesagt, kein Problem. Gut. Nach der ersten Behandlungsserie ging es mir relativ gut. Und da habe ich gedacht, okay, mit diesen Nebenwirkungen kann ich leben. Wenn das so bleibt, gut. Nach dem zweiten Mal war es schon wesentlich schlechter. Und als ich zum dritten Durchgang dorthin kam, ich saß mittlerweile im Rollstuhl, haben die mich nur angeguckt und haben gesagt, halt, kleinen Moment, ich muss zum Oberarzt. Und ich kam wieder und sagte sofort rüber, in die Notfallaufnahme. Dort warteten, als wir rüberkamen, schon zwei Ärzte. Und ich bekam eine Infusion und ab dann weiß ich nichts mehr. Ich weiß das noch, nehme das so wahr, wie ich da gelegen habe, und dann habe ich erstmal für die nächsten Wochen nichts mehr mitgekriegt. Was auch gut war, denn das, was da passiert ist und wo ich das mitbekommen habe, das sind so Dinge, die will man nicht nochmal erleben. Ich wurde auf drei verschiedenen Intensivstationen behandelt und die Ärzte sagten meiner Familie, dass die Chemotherapie eine lebensbedrohliche Katastrophe ausgelöst hat. Und sie sich auf das Schlimmste einstellen müssten. Was ich heute weiß, weiß ich aus den Arztberichten und aus dem, was meine Familie mir erzählt hat. Zwischendurch gab es den einen oder anderen lichten Moment und ich versuchte zu beten. Irgendwie habe ich dann immer so gedacht, hey, du bist Christ, du musst doch jetzt beten. Und es ging nicht. Ich hatte von Freunden unter anderem einen Bibelvers, oder es waren zwei Verse, mitbekommen ins Krankenhaus. Und den habe ich versucht zu beten. Es ging in diesem Bibelvers darum, dass wir in unserer Not zu Gott schreien dürfen und dass er uns am Ende des Tages errettet. Und das habe ich, wenn ich konnte, gebetet mit dem Zusatz, das konnte ich noch dahinter setzen. Vater, ich glaube dir. Was ich nicht wusste, war, dass mittlerweile eine für mich unvorstellbare Anzahl von Menschen gebetet haben. Und an dieser Stelle möchte ich auch euch, die ihr für mich gebetet habt, noch einmal sehr herzlich danken. Und so nutze ich jetzt so den einen oder anderen Dienst, um das zu tun, was mir wichtig war. Vielen, vielen Dank, dass ihr gebetet habt. Ihr habt den Arm Gottes bewegt. Gut, ihr seid jetzt auch schuld daran, dass ich nicht beim Vater bin. Aber es ist auch gut, hier zu sein. Irgendwann habe ich eine Veränderung festgestellt. Ich lag da nur noch und manchmal habe ich was mitgekriegt, aber im Grunde genommen weitgehend nichts. Irgendwann habe ich gemerkt, es verändert sich etwas. Ich konnte das nicht einordnen, wusste nicht, was da passiert. Und dann habe ich nach und nach realisiert, dass mein Kopf immer klarer wurde, mein Geist klarer wurde. Eigentlich wollte ich nur noch, dass das Ganze zu Ende geht. Ich wollte einfach nicht mehr. Und diese Wachenzeiten wurden häufiger. Und ich habe immer mehr versucht, eben auch zu beten, wenn ich das konnte. Und in dieser Situation der Veränderung habe ich nach sehr langer Zeit Gottes Stimme gehört. Und Gott sagte mir, du sollst leben. Und dann habe ich gesagt, okay, dann will ich das auch. Und dann kam ein Tag, den ich wahrscheinlich auch nie vergessen werde. Der Arzt Tross kam wieder zu mir ins Zimmer. Und wenn ich das mal so mitbekommen habe, war das immer so, dass sie sehr leise miteinander sprachen und auf den Boden guckten. Und ich konnte nichts beitragen zu dem, was sie zu besprechen hatten. Aber ich habe gleich gemerkt, als sie reinkam, irgendwas ist anders. Sie grinsten mich breit an, alle, und sagten, Herr Jonberg, wir wissen nicht, was hier passiert, aber Ihre Werte verbessern sich. Wow, habe ich gedacht. Und dann einige Tage später das Gleiche. Sie kommen wieder zu mir und grinsten noch breiter und sagten mir: Herr Jonberg, keine Ahnung, wir können uns das alles nicht erklären. Ihre Werte sind fast alle normal. Alle. Was mich am meisten beeindruckt hat, war, dass die verantwortliche Ärztin nach der Visite später nochmal zu mir kam und sie setzte sich auf mein Bett. Das hat sie noch nie gemacht, hatte Tränen in den Augen und sagte mir: Herr Jonberg, ich bin so dankbar, dass ich Ihre Ärztin sein kann. Ich habe so etwas noch nie erlebt. Später kamen Pflegekräfte, die kamen rein, guckten mich an und sagten: Sie sehen ganz anders aus, irgendwas ist passiert. Wir haben Sie hier aufgenommen, als Sie hier auf die Station kamen. Sie sind ein vollkommen anderer. Sind Sie das wirklich? Und das ist ein paar Mal passiert. Und dann war ich mir sicher, Gott hat eingegriffen. Gott hat mir dann geholfen, wieder ins Leben zurückzukommen, in den Alltag zurückzufinden, raus aus dem Rollstuhl, an den Rollator und dann wieder auf die eigenen Beine. Therapien und. Die Reha musste wegen Corona und auch meinem Allgemeinzustand erstmal auch verschoben werden. Zwischendurch gab es noch eine zweite OP, die sehr gut gelaufen ist. Die hatte ich dann nochmal hier. Und zu erzählen, was ich dann in der Reha erlebt habe, das braucht ungefähr 3 Gottesdienste. Ich lebe jetzt anders. Ich muss lernen, mit den bleibenden Schäden, die da sind, zu leben. Mit den Einschränkungen zu leben. Und zu lernen, dass mein neu geschenktes Leben anders ist. Ganz anders. Und es ist jeden Tag eine Herausforderung. Dieses andere Leben hat aber sicherlich auch damit zu tun, dass ich diesen starken Gott jeden Tag erlebe. Kommt immer wieder vor sein Angesicht, sucht seine Nähe, heißt es in diesem Psalm. Hier steht nicht: Wenn du mal Zeit hast, komm noch mal vorbei. Oder wenn du Lust hast, lass mal was von dir hören. Was bedeutet das, vor Gottes Angesicht zu kommen, seine Nähe zu suchen? Wenn man das Gesicht eines Menschen sehen will, kommt man ihm näher. In Corona-Zeiten ist das ja nicht immer so einfach gewesen. Jetzt geht es ja schon ein bisschen besser. Wir dürfen ja jetzt hier schon so sitzen, ohne Maske. Wenn wir einen Menschen sehen wollen, müssen wir in seine Nähe. Und was kann das bedeuten, in Gottes Nähe zu kommen? Was heißt das? Für mich heißt das, diesen Gott in alles mit hineinzuleben, zu nehmen, was mein Leben ausmacht. Meine Fragen, meine Probleme, meine Ratlosigkeit, auch meine Hilflosigkeit und die Fragen, wie was weitergehen soll. Aber genauso auch in all das, was mich freut und wo ich einfach dankbar bin. Ich habe es neu lernen müssen, in Gottes Nähe zu kommen. So wie er es versteht und nicht wie ich es verstanden habe. Und wie er es sich wünscht. Ich erlebe jetzt jeden Tag, dass Gott da ist. Dass er mir hilft in allen Dingen. Ich erlebe so viel Hilfe von Gott, selbst in den kleinsten Dingen, die ich vorher vielleicht gar nicht beachtet hätte oder die ich gar nicht so wahrgenommen habe, so in dem Alltag. Ich erlebe ihn, weil ich ihm jetzt viel mehr vertraue als je zuvor. Und auch, weil ich immer wieder daran erinnert werde, dass ich vieles nicht mehr selber machen kann. Das sind einfache Dinge des Alltags, genauso wie Fragen der Zukunftsgestaltung. Sicher frage ich mich, wie sieht's aus? Was wird noch aus mir? Auch in der Planung von Dingen. Wir haben mit einigen Menschen eine neue Arbeit angefangen bei uns. Gott ist da, weil er es versprochen hat. Was heißt das praktisch, in Gottes Nähe zu sein? Zunächst, ich muss Gottes Nähe wirklich suchen. Ich muss mich entscheiden, mit ihm zusammen zu sein. Und das exklusiv, ohne Störungen und weitere Dinge im Kopf und im Herzen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Früher war das so, da habe ich gerade irgendwas gemacht und dann fällt mir ein, oh, du musst doch jetzt noch beten oder du hast heute Morgen noch nicht oder du hast das nicht getan. Jetzt mal ganz schnell eben und jetzt, Herr, mach's gut, ich habe jetzt zu tun. Ich muss ihm vertrauen, dass er mich wirklich kennt, dass er mich wirklich liebt und dass er sich wirklich um mich kümmert. Und weil Gott zu seinem Wort steht, darf ich ihn täglich erleben. Meine Hilflosigkeit, meine Einschränkungen haben mich zu dieser Entscheidung gebracht. Aber das muss nicht zwangsläufig so sein. Es müssen nicht erst Katastrophen passieren, um Gott zu erleben. Gott, unser Vater, sieht unser Herz an. Er kennt uns besser, als wir uns das vorstellen könnten. Und vor allem, er liebt dich, er liebt mich ganz persönlich. Such dir Menschen, die mit dir durch harte Zeiten gehen, die dich vor Gott bringen, wenn du selber nicht mehr kannst. Menschen, denen du vor Gott, mit denen du zusammen vor Gott, den Vater, kommen kannst. Heute ist es für mich selbstverständlich, Gott in alle Dinge meines Lebens mit hineinzunehmen. Auch weil das, weil gewisse Einschränkungen einfach da sind und ich vieles einfach nicht mehr kann. Noch einmal der Psalmist. Ja, fragt nach dem Herrn und nach seiner Stärke. Kommt immer wieder vor sein Angesicht, sucht seine Nähe. Hab keine Angst, diesem Gott, unserem Vater, nahe zu kommen. Egal, welche Erfahrungen du gemacht hast. Dieser schon so oft gehörte Satz, Gott wartet auf dich, ist erlebbar und kann für uns erlebbar werden. Manchmal hilft es mir, die Geschichte vom verlorenen Sohn mir einfach vor Augen zu führen. Ich habe dann dieses Bild des Vaters, der da wartet auf seinen Sohn mit geöffneten Armen. Dieses Bild hilft mir, zu verstehen, dass es wirklich stimmt, dass Gott auf mich wartet. Da steht der Vater mit offenen Armen um den Abtrünnigen, um den heruntergekommenen, zutiefst beschämten Sohn in seine Arme zu schließen. Keine Vorhaltungen, kein Abstand, nur grenzenlose Liebe. Sowas kann man intellektuell verstehen, auch wenn man es nicht nachvollziehen kann, dass ein Mensch sowas macht. Das kann nur Gott. Aber man kann es auch auf sich persönlich beziehen und sagen, ja, ich bin gemeint. Gott meint mich. Gott macht aus zutiefst beschämten Menschen, verhärmten und innerlich kaputten Menschen geliebte Kinder. Diesem Gott vertraue ich. Nicht nur, weil er Gebete hört, sondern weil er mich und weil er dich unendlich liebt. Amen. Ich würde gerne noch beten. Vater, danke, dass du hier heute Morgen bei uns bist. Und wenn es irgendeinen Punkt gibt, an dem du uns erreichen möchtest, dann möchte ich dich bitten, dass du das tust, dass du uns ansprichst, es für uns erlebbar zu machen, dass du an uns interessiert bist, vielmehr, dass du uns liebst, dass du unser Leben verändern kannst, auch da, wo wir uns vielleicht selbst aufgegeben haben. Danke, dass du alles neu machen kannst. Dir sei alle Ehre. Amen.